Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker. Heute ist Donnerstag, der 16. Juli. Es ist eine hochromantische Liebe zwischen dem Apple-Chef Tim Cook und dem kleinen Irland. 6.000 Iren arbeiten für Apple. Es geht um ganz viel Partnerschaft, um Leadership, um Dank, um Emotion.
Today we have nearly 6,000 employees across Ireland. And as we look forward to our next decades together, Apple could not be more grateful for your partnership and your leadership. Thank you all very, very much.
Ach ja, es geht aber natürlich auch darum, dass Irland dem Unternehmen extrem günstige Steuerbedingungen anbietet. Zeitweise war es dort so, dass Apple auf 1 Million Euro Gewinn gerade mal 50 Euro Steuern zahlte. Das sind 0,005% Unternehmenssteuer. Apple und die irische Regierung finden das super. Wer das hingegen nicht gut findet, ist die EU-Kommission. Genauer gesagt Margrethe Vestager, die EU-Kommissarin für Wettbewerb. Sie sieht in diesem Steuermodell eine illegale staatliche Beihilfe. Vor 4 Jahren nahm sie den Kampf auf.
The European Commission has today adopted a decision that Apple's tax benefits in Ireland are illegal.
Aber es ist nicht so einfach, wie Vestager es gerne hätte. Die Kommissarin hat vor Gericht eine Schlappe erlitten. Ihre Forderung, dass Apple 13 Milliarden Euro Steuer nachzahlt, hat das EU-Gericht in Luxemburg abgelehnt. Begründung: Es sei nicht nachgewiesen, dass die günstigen Steuern eine illegale Beihilfe des irischen Staates sind. Der Streit ist nicht zu Ende. Vestager wird aller Voraussicht nach vor die nächste Instanz ziehen, den Europäischen Gerichtshof. Am Ende geht es bei all dem aber nicht um Apple. Es geht um die Frage, wer mächtiger ist: billionenschwere Tech-Konzerne aus Amerika oder die EU? Und wenn Europa diese Frage am Ende für sich entscheiden will, muss es Einheit zeigen. Dass jedes Land andere Unternehmenssteuern aufruft, zeigt das große Dilemma der EU. Und zwar sehr zur Freude von Konzernen wie Apple und Google. Margrethe Vestager:
Apple is an amazing company. Google has given us amazing innovation. But their behavior should be, well, legal.
Unsere weiteren Themen heute. Eva Schulz ist 30 Jahre alt, Journalistin und mit ihrem Podcast Deutschland 3000 bei jungen Menschen sehr angesagt. Im Interview sprechen wir mit ihr über politische Sprache.
Also ich glaube, das ist das, was am ehesten aufstößt, dass Politikerinnen und Politiker sich oft halt sehr verschwurbelt ausdrücken oder sehr langwierig, weil sie so vorsichtig sein müssen, weil ihnen eben von Medien wie uns jedes Wort im Zweifel im Munde rumgedreht werden kann.
Unser Washington-Korrespondent Peter Ross Range erklärt, warum die Gesundheit einer Supreme Court-Richterin das politische Amerika in Atem hält.
Many of her supporters wish she had retired while Barack Obama was still president, so he could have filled the seat. Now, if she retires on Donald Trump's watch, he will fill the seat.
Börsenreporterin Sophie Schimanski spricht über eine besondere Gold- und Ölformel. Und wir hören die tiefenentspannteste CSU aller Zeiten. Eva Schulz ist ein Star, zumindest unter jungen Menschen hierzulande. Sie ist 30 Jahre alt, sie ist Journalistin und mit ihrem Format Deutschland 3000 adressiert sie junge Leute zu Themen aller Art. Armut, Europa, Rassismus, Fleischkonsum und. Ihre Kanäle sind alle online. YouTube, Facebook, Instagram.
Ausgerechnet junge Menschen arbeiten in Deutschland oft unter prekären Bedingungen. Wir machen unbezahlte Praktika, verkaufen uns unter Wert und bekommen häufig bloß befristete Verträge. Unfair. Warum sind dann trotzdem so wenige von uns in Gewerkschaften? Was ist das erste Wort, das dir einfällt, wenn du an die Bahn denkst?
Unpünktlichkeit.
Weiß ich halt schon, dass die Bahn immer voll ist und stinkt.
Wenn es darum geht, von A nach B zu kommen, ist Bahnfahren super fürs Klima. Trotzdem gibt es beim Bahnfahren den ein oder anderen Haken.
Umgerechnet zahlt jeder Bürger 114 Euro für die EU-Agrarsubventionen. Wie viel ein Bauer davon bekommt, richtet sich vor allem danach, wie viel Hektar er bewirtschaftet. Vereinfacht gesagt also, großer Hof viel Geld, kleiner Hof wenig Geld.
Seit letztem Jahr ist Eva Schulz auch Podcasterin. Und deshalb haben wir sie gerne eingeladen auf die Pioneer One. Mein Kollege Gordon Repinski, Vize-Chefredakteur von The Pioneer, hat mit ihr gesprochen über Sprache. Die Sprache der Politiker, der Medien und der Jugend.
Herzlich willkommen, liebe Pioneers. Wir freuen uns ganz besonders und ich freue mich ganz besonders über einen tollen Gast, nämlich Eva Schulz. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich sehr.
Du sprichst die 19- bis 30-Jährigen besonders an. Was sind das für Menschen, die dir da besonders zuschauen und zuhören?
Ich könnte jetzt nicht sagen, die oder der ist so die typische Userin von Deutschland 3000, aber wir haben schon das Ansinnen, jetzt eben nicht nur Leute zu erreichen, die sich eh schon für Politik interessieren und so super in alle Debatten verstrickt sind, sondern die Grundidee war, auch kurz vor der Bundestagswahl 2017 hatte ich so das Gefühl, boah, ich habe das Gefühl, ich kriege schon immer so mit, was politisch in Deutschland gerade so abgeht. Ich bin informiert, aber dann überfordert damit, mir eine Meinung zu bilden zu dem, was ich aus den Nachrichten so mitbekommen habe. Und ich glaube, so geht es in dieser Generation ganz, ganz vielen Leuten, einfach weil es zu dem Zeitpunkt viel zu wenig junge politische Medien gab, wo man dann mal hingucken konnte. So, ich habe mich auch gefragt, so, wer sind denn die jüngeren Köpfe, die mir irgendwie helfen, mir eine Meinung zu bilden? Das gab es nicht und die Lücke wollten wir mit Deutschland 3000 füllen.
Also das politische Interesse ist eigentlich grundsätzlich da, aber eben diese jungen Menschen wurden zu dem Zeitpunkt einfach nicht abgeholt.
Genau, kann man ja sagen, ne? Also die Themen wurden nicht auf jungen Kanälen oder eben aus jungen Perspektiven beleuchtet und ja, da hat sich in den letzten Jahren jetzt auch nicht nur durch uns viel getan, ne? Also gerade in den letzten 2 Jahren hat man ja auch viel junge Politisierung auf den Straßen gesehen, in den Medien und so weiter.
Sag mir mal ein paar Themen, wenn ich jetzt mal durch die letzten Tage gucke, ja. Rassismus ist ein Thema, ja. Gewalt gegen Frauen, mhm, habe ich gesehen als Thema, mhm, Corona-App hast du auch
genau
thematisiert.
Ja. Aber dann auch so Sachen wie Vorurteile gegen Landwirte und Landwirtinnen oder gerade machen wir was zum Thema Ehrenamt, ich recherchiere was zum Thema Hauskauf, Hausbauen, wie geht das überhaupt, wo in Deutschland noch für junge Menschen? Also es ist eigentlich sehr breit und gar nicht, ich werde auch oft gefragt, gibt es so spezifisch junge Themen und ich stelle eigentlich fest, das ist es gar nicht. Was oft fehlt, ist halt eine junge Perspektive auf die Themen, die im Zweifel auch eure Medien oder andere beschäftigen.
Okay. Aber würdest du schon sagen, dass am Ende das Ziel ist, junge Menschen und Politik näher zusammenzubringen?
Ja, das auf jeden Fall, natürlich. Also ich will gerne Leuten bewusst machen, in welchem Teil unseres Lebens und Alltags spielt Politik überall eine Rolle und aber auch umgekehrt ausstrahlen, das und das sind junge Positionen, junge Perspektiven auf die Themen, über die ganze Gesellschaft diskutiert.
Mhm. Es gibt eine bestimmte politische Sprache. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen ein bisschen über politische Sprache reden. Die Politiker verwenden, erreichen die aus deiner Sicht eigentlich Jugendliche oder junge Menschen? Ich sage immer Jugendliche, aber ich meine natürlich junge Menschen bis 30 Jahre. Erreichen die noch?
Also wenn man jetzt unterstellen würde, dass Politiker irgendwie jugendsprachlicher sprechen würde, dann würde man junge Leute für doof verkaufen. Also sie sind ja schlau genug, zu wissen, wer wie sprechen muss und auch einzuschätzen, warum Politiker und Politikerinnen sich manchmal so verhalten. Ich glaube, was sich in meiner Zielgruppe viele Leute wünschen würden, ist, dass das mal ein bisschen weniger vorsichtig rüberkommt. Also ich glaube, das ist das, was am ehesten aufstößt, dass Politikerinnen und Politiker sich oft halt sehr verschwurbelt ausdrücken oder sehr langwierig, weil sie so vorsichtig sein müssen, weil ihnen eben von Medien wie uns jedes Wort im Zweifel im Munde rumgedreht werden kann.
Das ist ganz
kann
nett, dass du dich damit reinnimmst. Eigentlich meinst du ja uns, ne?
Naja, also das ist ja, ich glaube, die haben halt vor allem inzwischen Angst und deswegen denke ich mir immer so, ich würde gar nicht unbedingt bei den politisch engagierten Leuten ansetzen, die da öffentlich sich positionieren müssen, sondern im Zweifel ist es auch ein Fehler, den Medien machen, indem sie eben einzelne Sätze rausgreifen und dann auf Twitter die Politikerinnen den krassesten Shitstorm abbekommen, obwohl sie eigentlich im Kontext was nicht so Scharfes formuliert haben. Und da würde ich mir wünschen, dass wir irgendwie eine andere Diskussionskultur hinbekommen, weil dann könnten, glaube ich, sich die Leute auch wieder trauen, ein bisschen authentischer, sag ich mal, zu sprechen oder ein bisschen normaler, so wie wenn du und ich uns am Abendbrottisch unterhalten.
Wobei meine These ja wäre, dass du für einen Shitstorm auf Twitter gar nicht mehr Medien brauchst, sondern dass du in der Regel jemanden außerhalb des Medienkreises hast, der irgendetwas findet, es skandalisiert und dann springt irgendwann in der Regel ein Politiker auf, mhm, und der sozusagen eine gegenteilige Ansicht hat macht
und
es dann noch größer.
Ah, verstehe. Ja, das
kann ist so meine Beobachtung. Ich glaube, du hast recht mit der Analyse, dass wir natürlich versuchen, eine News zu produzieren, auch wenn wir ein Interview haben. Aber ich glaube, ein Shitstorm dafür braucht man die Medien in Wahrheit, die klassischen Medien in Wahrheit, heute vielleicht gar nicht mehr unbedingt.
Ja, ich habe halt sofort im Kopf diese Share-Kacheln, ne, die dann irgendwie auf Social Media auftauchen, wo dann jemand grafisch schön nochmal so ein Zitat halt womöglich etwas verkürzt zusammengefasst hat. Und da habe ich auch, wir machen das ja mit meinen Podcast-Gästen auch, ne? Und es ist ja völlig klar, dass man sagt, wir greifen hier dieses eine Thema raus und wollen damit irgendwie auf die Folge aufmerksam machen. Philipp Amthor hat dieses gesagt, Kevin Kühnert hat jenes gesagt. Aber man muss sich bewusst sein, was das mit der größeren Diskussionskultur auch macht und wie wir dadurch auch dafür sorgen, dass politische Menschen sich so und so verhalten.
Einen besonders überraschenden Journalistenpreis hat in diesem Jahr Rezo gewonnen für sein Video, mit dem er ja die Zerstörung der CDU erklärt hat und es dann über Klimapolitik insbesondere argumentiert hat. War ein Riesenerfolg für ihn und hat ganz viel Reichweite erreicht und ein Riesenproblem am Ende für die CDU, die damit irgendwie nicht so richtig wusste, wie sie damit umgehen sollte. Was hast du daraus gelernt?
Ich fand diese ganze Entwicklung sehr beeindruckend. Zum einen, weil es gezeigt hat, wieder mal, dass, wie du eben sagst, auch diese Jugend da draußen nicht unpolitisch ist, sondern dass es darum geht, auf deren Kanälen und auf Augenhöhe diese Themen zu vermitteln. Das hat Rezo halt sehr gut gemacht. Der hat gesprochen genauso, wie er ist, war super authentisch, hatte da eine tiefe Recherche hingelegt und war dann eben auf diesem Kanal YouTube genau am richtigen Platz damit. Und ich fand spannend, dass, glaube ich, an dem Punkt spätestens Parteien und Politikern und Politikerinnen bewusst geworden ist, ach du liebe Güte, da gibt es eine Öffentlichkeit, die wir bisher gar nicht auf dem Schirm haben. Und ich habe auch von zum Beispiel einem Abgeordneten mal gehört, ja, sagt er, ich kriege jeden Tag ein Pressebriefing vorgelegt von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber ich kriege kein Briefing vorgelegt, was ist denn auf Social passiert in der Zeit? Und ich glaube, das haben die zumindest gemerkt an diesem Beispiel und haben hoffentlich inzwischen auch was geändert.
So. Natürlich muss man auch sagen, Rezo, auch wenn es gut recherchiert war und er ganz viel Mühe sich sozusagen damit gegeben hat, Punkte einzusammeln. Trotzdem war der eine oder andere Punkt natürlich auch vereinfacht.
Und er ist kein Journalist, ne? Das sagt er ja auch selber. Ja.
Ist das nicht auch ein Problem, dass du sozusagen diese Zielgruppe auch mit Vereinfachung besonders gut erreichst?
Ich finde nicht, dass man da von Vereinfachung sprechen kann, wenn es ein einstündiges Video ist, so an sich. Ne? Ich glaube, was damals viele Leute erschrocken hat, ist, dass wir Menschen mit großen Reichweiten haben, die natürlich auch ihre Meinung im Internet sagen. Und das ist auch nichts, was man verbieten oder einschränken sollte in dieser Hinsicht. Und dann geht es, glaube ich, viel eher darum, wie unterscheiden wir als Gesellschaft, was Journalismus ist, an dem wir auch nochmal ganz andere Ansprüche stellen und wie machen wir deutlich, hier ist jetzt wieder jemand mit einer einzelnen Meinung. Was mir viel mehr Sorge bereitet hat, ist eigentlich, dass dann zum Beispiel so eine Partei wie die CSU hingegangen ist, ihren eigenen YouTube-Kanal gestartet hat und dann mit so vermeintlich flippigen Videos an den Start gegangen ist, die auch heute nicht mehr gut laufen, aber da wird viel mehr vereinfacht und viel mehr sehr einseitig berichtet und eben nicht das ganze Bild dargestellt oder auch mal die Meinung der Opposition abgebildet.
Andererseits haben die Parteien natürlich alle Freiheiten, die Möglichkeiten auszunutzen, die Social Media auch bietet.
Genau.
Und können das natürlich auch versuchen. Wenn du dir mal vorstellst, was deine Ziele sind, du hast ja schon ganz viel, glaube ich, erreicht, indem du dieses neue Projekt geschaffen hast und indem du, wie du auch sagst, beobachtest, dass andere dieses Thema sich annehmen. Was wäre so dein Ziel? Was möchtest du in 5 Jahren erreicht haben?
Ein inhaltliches Ziel, das ich habe, ist, glaube ich, das habe ich gemerkt, ich bin ja an den Start gegangen mit dem Anspruch, okay, ich muss jetzt junge Perspektiven stärken in der medialen Öffentlichkeit, ich will, dass junge politische Themen und so weiter vorangebracht werden und habe dann aber gemerkt, dass natürlich eine Gefahr, die darin besteht, auch ist, dass die Öffentlichkeit fragmentiert, auch im Sinne von Generationen und dass verschiedene Altersgruppen gar nicht mehr voneinander mitbekommen, was sie jeweils politisch umtreibt oder was ihre Argumente sind. Und das ist schon was, was mir jetzt so wichtiger wird, dass ich darüber nachdenke, wie kann man denn in einen Austausch kommen, dass meine Großeltern verstehen, was mich umtreibt und umgekehrt und wir dann nicht, das nicht voneinander verpassen. Das wäre sowas, wo ich journalistisch, glaube ich, stärker dran arbeiten will und auch nach wie vor verschiedene Genres aufzubrechen. Also ich merke das bei uns, dass Leute immer nicht wissen, ist das jetzt Politikjournalismus oder Unterhaltungsjournalismus und so weiter. Und ich finde das, habe da diebische Freude dran, weil ich es schön finde, das zu vermischen. Ich finde, Politikjournalismus muss nicht immer ernst und super seriös daherkommen. Er muss Anspruch vermitteln und eine Tiefe von Recherche, aber der kann genauso witzig sein und unterhaltsam und locker. Und das möchte ich gerne immer weiter so machen.
Finde ich interessant, dass du das sagst mit den verschiedenen Generationen. Mir ist auch immer aufgefallen, wenn ich mit, sagen wir mal, der Generation meiner Eltern, die sind dann irgendwie in ihren 70ern, spreche, dann stelle ich fest, das sind überwiegend Zeitungsleser. Ich sag mal, gesellschaftlich, um die muss ich mir keine Sorgen machen. Die stehen auf einem fest auf dem demokratischen Boden und sind informiert und so weiter. das wird dann viel diverser, wenn ich in meine Generation schon gucke, also so um die 40-Jährige, wo ich merke, da gibt es ganz unterschiedliche Kanäle, da gibt es dann, da begegnet mir immer mal wieder ein Verschwörungstheoretiker zwischendurch.
Da gibt es dann auf einmal WhatsApp-Kettenbriefe.
Genau, da stellt man sich natürlich auch immer wieder die Frage, wie man in diese Generation reinkommt, und dann die junge, noch jüngere Generation, mit der du sprichst, da ist es dann natürlich auch nochmal anders. Wie geht man da ran? Muss man die zusammenbringen, vielleicht auch in so einem Format, wie du es machst?
Ja, also erstmal finde ich auch immer spannend, in letzter Zeit hört man sehr häufig diese Forderung nach dem Schulfach Medienkompetenz. Das heißt immer, die jungen Leute können ja gar nicht unterscheiden, welche Information woher kommt, was ist jetzt Verschwörungstheorie, was ist seriöser Journalismus. Ich habe das Gefühl, das betrifft nicht nur die jungen Leute, das betrifft insbesondere die Älteren, so meine Eltern, die eben per WhatsApp irgendwas weitergeleitet bekommen, wo sie eine Quelle nicht überprüfen können, was aber in ihren Augen und Ohren seriös formuliert erscheint und was sie dann einfach für bare Münze nehmen, weil sie es nicht anders kennen. Ich glaube, die ganz junge Generation gerade wächst schon viel stärker damit auf, dass sie sieht, okay, alle schaffen es, ihre Inhalte professionell klingen und aussehen zu lassen, und ich muss hier irgendwie andere Maßstäbe anlegen. Das heißt, ich brauche eigentlich ein Fach Medienkompetenz für unsere gesamte Gesellschaft, wenn überhaupt.
Eva Schulz, danke herzlich für spannendes Gespräch über Sprache und Politik und die Frage, wie man junge Menschen für Politik begeistert. Liebe Pioneers, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und verabschieden uns von euch.
Danke für die Einladung.
In den USA schauen viele politisch Interessierte gerade auf das Wohlbefinden einer hochbetagten Richterin. Ruth Bader Ginsburg ist eines von 9 Mitgliedern des Supreme Court, dem obersten Gerichtshof der USA. Seit 1993 ist sie Richterin dort, und in dem eher konservativ besetzten Gremium wird sie dem linksliberalen Lager zugeordnet. Zum wiederholten Male ist Ginsburg nun im Krankenhaus. Und weshalb die Gesundheit einer Richterin so viele, gerade auch politisch Interessierte, in den USA so massiv bewegt, darüber spreche ich mit unserem Washington-Korrespondenten Peter Rossrange. Good morning, Peter.
Good morning, Chelsea.
Peter, for our German listeners, why is there so much attention every time Ruth Bader Ginsburg falls ill? The fact that judges get older is nothing unusual in itself.
No, but Ginsburg is a special case. She is 87 years old. She has survived 3 serious bouts with cancer. So whenever she gets sick, it sends a chill through the hearts of Democrats. They fear that she could die while Donald Trump is still in office, and he would fill her seat with another arch-conservative justice.
And Ruth Bader Ginsburg is a real icon for leftists and liberals in the United States.
Absolutely. She was a pioneer as a woman practicing law. She won an early gender discrimination case before the Supreme Court itself. And she has always supported abortion rights, strict limits on search and seizure, and ruled in favor of making President Trump release his financial records. She became a real cult hero a few years ago when a major documentary was made about her. Everybody began calling her by her initials, RBG.
She has said that she won't retire as Supreme Court Justice until her health really no longer allows it. If she were indeed to retire, what would it mean for future Supreme Court rulings?
It completely depends on when she retires. Many of her supporters wish she had retired while Barack Obama was still president, so he could have filled the seat. Now, if she retires on Donald Trump's watch, he will fill the seat. That would mean a vote on all controversial decisions, pretty much the opposite of Ginsburg's. It would be a considerable blow to the left. Democrats are just praying that Justice Ginsburg stays healthy until at least November, when they hope Joe Biden will win the election.
Thanks so much, Peter. Have a great day in Washington, and we'll talk to you again soon.
Thank you, Chelsea.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Chelsea.
Du stellst uns heute Morgen eine Wirtschaftsformel vor, die relativ unbekannt ist. The Oil-Gold Ratio. Diese Formel beschreibt, wie viel Barrel Öl man braucht, um eine Unze Gold zu kaufen. Welche Rückschlüsse kann man aus diesem Verhältnis mit Blick auf die aktuelle Wirtschaftslage ziehen?
Ja, man kann in bestimmten Extremsituationen Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich der Ölpreis entwickeln wird. Rohöl-Futures werden von hoher Inflation tendenziell gestützt im Preis, während Gold traditionell als Absicherung gegen Inflation eingesetzt wird, sprich eine positive Korrelation. Beide reagieren positiv im Preis auf steigende Inflation. Das hat dazu geführt, dass höhere Ölpreise oft mit höheren Goldpreisen zusammengefallen sind, obwohl sie sich natürlich nicht direkt aufeinander jetzt auswirken. Das funktioniert nicht immer, sondern wie gesagt in Extremsituationen. Das schreiben zwei Analysten von Morgan Stanley dazu. Aber es ist eben interessant, sich das mal in einem Umfeld wie dem jetzigen anzugucken. Damit das Öl-Gold-Verhältnis wieder zu seinem historischen Median zurückkehren könnte, müssten jetzt die Ölpreise um ungefähr 160% steigen. Das haben die beiden Analysten von Morgan Stanley geschrieben in einer Notiz. In dieser Prognose, um eben eine fixe Variable zu haben, gehen sie davon aus, dass der Goldpreis unverändert bleibt. Ich finde es spannend und zumindest beobachtenswert, auch wenn man jetzt keine konkreten Investmententscheidungen vielleicht danach trifft gerade. Aber man muss dazu sagen, und das merkt man eben auch natürlich, suchen gerade Anleger nach Indikatoren und nach möglichen Anhaltspunkten, diesen Markt gerade zu handeln. Denn der macht eben nicht das, was er normalerweise macht. Und deswegen geraten solche Verhältnisse, solche Werte einfach mehr ins öffentliche Blickfeld.
Was hat dich wirklich überrascht?
Wie die CSU versucht, uns mit chilligen Klängen einzulullen. Auf dem hauseigenen YouTube-Kanal wurde jetzt ein 45-minütiger Track veröffentlicht, der zur persönlichen Entspannung eingesetzt werden kann. Da begegnet man den typischen Klängen. Leichte Regentropfen, man will gerade durchatmen, da kommt diese Stimme.
Zum Mut gehört die Zuversicht, dass diese 130 Milliarden, wie wir sie einsetzen, auch wirken.
Alexander Dobrindt holt einen schnell wieder zurück in die harte Realität. Der komplette Track ist mit Versatzstücken aus Politiker-Statements unterlegt. Auch Angela Merkel versucht uns zu beruhigen.
130 Milliarden Euro.
Wir können uns das leisten, weil wir in der Vergangenheit solide gehaushaltet haben.
Tut mir leid, liebe CSU. Dann gehe ich doch lieber zum Yoga.
Was geht eigentlich gar nicht?
Dass der Jahrgang 2020 den Schulabschluss nicht richtig feiern kann. Wegen Corona kein Abiball, keine Schulstreiche, keine Motto-Partys. Das ist bitter und erzeugt sicher einen heftigen Phantomschmerz. Aber es gibt ein wenig Linderung von höchster Stelle. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier springt den enttäuschten Schulabgängern mit einer virtuellen Abschlussfeier bei. Auf einer extra für diesen Anlass geschaffenen Homepage begrüßt der Bundespräsident die Schüler in einem großen Saal im Schloss Bellevue, der über und über mit Luftballons geschmückt ist.
Höhen und Tiefen des Schulalltags liegen hinter euch. Das Warten auf die Abschlussnoten auch. Etwas Neues kann beginnen.
Das klingt alles schon sehr präsidial. Aber ein wenig selbstironisch fügt er hinzu.
Also Reden von älteren Herren mit weißen Haaren haben euch nicht so sehr gefehlt. Deshalb halte ich auch keine.
Stimmt. Er überlässt das Reden dann 70 Prominenten, die für die Schülerinnen und Schüler eine Videogrußbotschaft auf der Homepage hinterlassen haben. Thomas Gottschalk zum Beispiel, der Weltraumfahrer Alexander Gerst, der YouTuber Rezo, Joko und Klaas und auch die Autorin Sophie Passmann.
Wenn man gerade seinen Schulabschluss macht, dann denkt man wahrscheinlich, dass man jetzt die Zeit seines Lebens haben sollte. Und dann kommt sowas wie Corona und man denkt, dass man jetzt die beste Zeit seines Lebens verpasst, weil alle Partys und Reisen abgesagt werden. Ich kann euch aber eine Sache mit großer Sicherheit sagen. Die beste Zeit eures Lebens ist nicht, wenn ihr euren Schulabschluss macht. Die kommt noch, in einem oder fünf oder zehn oder wann auch immer Jahren. Aber die verpasst ihr gerade nicht. Habe ich schon gesagt, dass ihr ausschlafen sollt? Ihr solltet ausschlafen. Schlaft so viel, wie ihr könnt. Das hört nämlich auch irgendwann auf.
Aber es gibt nicht nur praktische Lebenshilfe wie Ausschlafen, sondern auch Appelle an die gesellschaftliche Verantwortung, wie zum Beispiel von der ZDF-Journalistin Dunja Hayali.
Jeder von euch hat eine Stimme, jeder von euch kann etwas tun, jeder von euch kann etwas bewegen und dazu muss man sich natürlich bewegen. Das Wichtige daran ist, bleibt euch treu, findet euren Weg, findet raus, was euch interessiert, wofür ihr brennt und wofür ihr eure Stimme erheben wollt. Aber wie und wo auch immer, Hauptsache ihr tut was und seid ein Teil dieser großartigen Gesellschaft, in der wir jetzt schon leben und die wir möglichst erhalten und weiter voranbringen wollen. Gerne mit euch.
Aber bevor man dann dieser wichtige Teil der Gesellschaft wird, sollte man doch noch einmal dieses wunderbare Gefühl genießen. School's out, not just for the summer, forever. Ihnen jetzt einen befreiten Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. Same time, same place.